Hallo Mila.
Hallo Larissa.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tequila.
Heute starte ich wieder mal mit einem Wahrheit oder Mythos, in dem es wieder mal um meine Hinrichtungsmethode geht, die aber sehr speziell ist. Und ich frage dich wieder, Larissa, denkst du, dass es diese Methode wirklich gibt oder denkst du, ich habe sie mir ausgedacht? Eine beliebte Todesstrafe in Süd- und Südostasien war das Zerquetschen durch einen Elefanten. Was meinst du?
Finde ich echt schwierig. Ich hoffe es jetzt mal nicht. Aber ich frage mich auch, wieso du so etwas erfinden solltest. Darum. Okay, es ist die Wahrheit.
Du hast recht, also so durchgeknallt bin ich jetzt doch nicht, dass ich mir sowas ausdenken würde. Aber der Name ist hier wirklich Programm, also vor allem in Indien war diese Option lange sehr beliebt. Und zwar wurden Elefanten darauf trainiert, die Leute bei einer öffentlichen Hinrichtung zu zerquetschen, schwer zu verletzen oder sie zu foltern. Auch die Römer griffen ab und zu dieser Methode. Elefanten sind sehr intelligent und stark und lassen sich gut trainieren. Während ein Bär oder ein Löwe das Opfer sofort in Stücke reißen würde, kann man einen Elefanten darauf trainieren, das Opfer zu foltern, zu töten, langsam zu töten, sofort zu töten oder sogar das Opfer wieder freizulassen. Für einen schnellen Tod musste der Elefant einfach auf den Kopf des Verurteilten oder der Verurteilten stehen. Es gibt auch Geschichten, in denen die Opfer freigelassen wurden, wenn sie den Elefanten entkommen konnten. Ein Elefant wiegt im Schnitt etwa 3000 bis 4000 Kilo, also etwa so viel wie ein kleiner Truck. Und jetzt stell dir mal vor, so ein Gewicht hast du auf dir drauf, also da bist du dann wirklich ziemlich schnell platt.
Auch wenn du dir nur schon vorstellst, wenn er dich quälend und langsam umbringen soll, dass er dir vielleicht zuerst so auf die Füße steht, dir diese zerquetscht und dann, ja, immer mehr Körperteile. Boah, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie schmerzhaft das sein muss.
Ja, ich auch nicht. Und vor allem habe ich mir echt gedacht, also sowas kann man sich fast nur ausdenken, aber ich habe es dann sogar nochmal gegoogelt und es ist leider wirklich wahr. Diese Methode gab es sehr, sehr lange. Sie wurde sogar 4000 Jahre lang in Asien verwendet.
Boah, richtig lang.
Gut, aber jetzt bin ich gespannt auf deinen Fall. Ich freue mich schon die ganze Woche drauf.
Ihnen wurde das Wertvollste und Wichtigste, ein geliebter Mensch, durch die entsetzliche und ungreifbare Tat unseres Sohnes und Bruders genommen. Immer und immer wieder fragen wir uns, wieso dies geschehen konnte. Warum wir seine Verzweiflung und seinen Hass nicht bemerkt haben. Bis zu dem furchtbaren Geschehen waren auch wir eine ganz normale Familie. Wir hätten Tim so etwas nie zugetraut und kannten ihn anders. Wir sind bestürzt und stehen weinend und stumm vor der unfassbaren Tragödie. Unser tiefstes Mitgefühl möchten wir den Opfern, Angehörigen und Freunden aussprechen. Alle unsere Gedanken sind auch bei den körperlichen und seelisch Verletzten. Mit diesen Worten beginne ich den heutigen Fall, der mich schon damals zutiefst getroffen hat. Du hast mich schon einmal gefragt, welcher Fall mich zu der Thematik True Crime geführt hat. Und damals habe ich dir schon gesagt, dass einer davon Child A und Child B war. Und das heute ist ein weiterer, an dem ich mich leider zu gut erinnern kann. Zunächst muss ich eine Triggerwarnung aussprechen, denn heute geht es um einen Amoklauf. Es ist der 11. März 2009, ein kalter, regnerischer Tag. Die 24-jährige Nina steht am Morgen auf und macht sich bereit für die Arbeit. Obwohl es ihr heute nicht gut geht und ihre jüngere Schwester ihr sagt, sie solle doch zu Hause bleiben und sich auskurieren, überwiegt ihr Pflichtbewusstsein. Denn Nina ist Referendarin an der Albert-Will-Realschule und unterrichtet dort Deutsch, Kunst und Religion. Sie möchte ihre Schüler nicht alleine lassen und macht sich auf den Weg nach Winnenden. Dieser Ort liegt etwa 20 Kilometer nordöstlich von Stuttgart und wird ziemlich idyllisch mit den heimeligen Fachwerkhäusern und der sanften Hügellandschaft aus Äckern und Weinbergen beschrieben. Als sie an der Albert-Will-Realschule ankommt, sitzen schon Daniel und einige Schulkameraden auf dem Schulhof und warten darauf, dass die Schulglocke ertönt. Jörg K. stellt um 6.30 Uhr seinen Wecker aus, knipst die Nachttischlampe an und steht auf. Noch im Schlafanzug läuft er ins untere Stockwerk, kocht Kaffee und schmiert sich ein Marmeladenbrot. Dann geht er in die Werkstatt, die im Keller ist, und schaltet den Fernseher ein, um die Morgennachrichten zu sehen. Danach macht er sich bereit, um zur Arbeit zu fahren und begrüßt seine Frau, die eben aufgewacht ist. Um 7:45 zieht er seine Schuhe und Jacke an und geht in die Garage. Er lässt das Garagentor hoch, setzt sich in seinen schwarzen Mercedes und lässt den Motor an. Dann fährt er los und sieht im Rückspiegel das Haus, das sie Ende der 80er Jahre gekauft und 1997 komplett umgebaut hatten. Den Architekten kennt Jörg aus dem Schützenverein. Doch von dem, was in wenigen Stunden passieren wird, ahnt er noch nichts. Während Jörg zur Arbeit fährt, steigt seine Frau Ute K. aus dem Bett und geht ebenfalls noch im Schlafanzug nach unten, wo sie eine Tasse Tee trinkt und die Zeitung liest. Kurz darauf kommt ihr Sohn Tim die Treppe runter, nimmt sich ein Stück Rührkuchen und bereitet sich eine Tasse Kakao vor. Um 8:30 läuft Ute die Treppe hinunter ins Arbeitszimmer, wo sie die Buchhaltung für Jörg erledigt. Tim sitzt noch immer am Esstisch und ist in seine Gedanken versunken. Er schaltet den Fernseher ein, doch geht nach einigen Minuten nach oben ins Dachgeschoss, wo sein spärlich möbliertes Zimmer liegt. Darin stehen nur ein Bett, ein Kleiderschrank, ein Schreibtisch und ein Computer. Über dem Schreibtisch hängen verschiedene Softair-Gewehre, Softair-Pistolen und eine Maschinenpistole. Geht man die schmale Treppe hoch in seine Galerie, steht dort ein Fernseher mit einer Playstation und einem Video- und DVD-Rekorder. Filme stapeln sich mit den Namen Scream, Out of the Blue, Rambo, Jeepers Creepers, The Hitcher, Natural Born Killers und andere brutale Filme. Tim geht zum Kleiderschrank und zieht sich eine Jeans und ein blaues T-Shirt an, über das er ein gestreiftes Hemd trägt. Dann zieht er seine olivgrüne Jacke an und packt seinen Schulrucksack. Doch heute benötigt er keine Bücher und auch keine Hefte. Stattdessen schüttet er über 200 Schuss Munition in den Rucksack und legt ein Messer hinein. Ins Seitenfach steckt er seinen Ausweis, seine Geldbörse und die Monatskarte für die Stuttgarter Verkehrsbetriebe. Dann macht er noch einen kurzen Abstecher ins elterliche Schlafzimmer, bevor er das Haus, ohne sich zu verabschieden, verlässt. Er verabschiedet sich nie. Tim läuft zur Bushaltestelle, die nur etwa eine Minute entfernt liegt. Um 8.59 Uhr steigt er in den Bus der Linie 334 und fährt nach Winnenden. Um 8:50 Uhr steigt er an der Ringstraße aus, denn heute fährt er nicht zur Berufsschule. In der Albertville-Realschule nimmt die Sekretärin gerade ein Paket in Empfang. Dann verlässt der Postbote das Gebäude durch den Haupteingang, ohne dabei etwas Verdächtiges zu bemerken. Wenige Minuten später betritt Tim die Schule durch eine Nebentür im Untergeschoss. Schnurstracks läuft er auf die Jungentoilette zu, wo er seinen Rucksack ablegt, ihn öffnet und ein Jagdmesser rausnimmt, das er neben sich auf die Fliesen legt. Dann holt er eine Pistole aus dem Rucksack und greift nach der Munition. Die Patronen steckt er nämlich in seine Jackentasche, damit sie griffbereit sind. Anschließend nimmt er das Messer wieder in die Hand und steckt es in seine Gesäßtasche, die Pistole klemmt er in den Hosenbund. Er öffnet die Tür, wendet sich nach links und läuft zur Haupttreppe, die ins Erdgeschoss und ins Obergeschoss führt. Und dort will er hin. Ins Zimmer 305, sein ehemaliges Klassenzimmer, wo gerade die Klasse 9c Deutschunterricht hat. Tim öffnet die Tür und eröffnet das Feuer. Dabei verletzt er drei Mädchen tödlich und verletzt einige ihrer Mitschüler. Keine halbe Minute und 10 Schüsse später dreht er sich um und macht die Tür wieder zu. Die Deutschlehrerin schafft es, den Raum von innen zu verschließen. Von den Schüssen gestört verlässt die Biologielehrerin den Raum 311, um den Hausmeister zu sagen, dass seine Arbeit momentan den Unterricht stört. Doch als sie im Flur um die Ecke läuft, steht da Tim, wie ein Polizist auf dem Schießstand. Die Arme ausgestreckt, die Pistole auf die Lehrerin gerichtet. Für einen Moment ist diese wie gelähmt. Tim wirkt ruhig, konzentriert und sein Gesicht ist ausdruckslos. Dann drückt er ab. Mit blitzschnellen Bewegungen schafft es die Lehrerin, sich ins Klassenzimmer zu retten. Weil sie so sportlich ist, streift das Projektil sie nur am Rücken und Tim hat sie somit verfehlt. Um 9.34 Uhr wird aufgrund vom aufgewirbelten Betonstaub ein Rauchmelder ausgelöst. Im gleichen Moment klingelt das Telefon der Rektorin. Die Deutschlehrerin meldet sich aus dem Zimmer 305 und brüllt in den Hörer, dass jemand rumschieße. Während die Rektorin nach ihrem Notfallhandy sucht, trägt sie der Sekretärin auf, die Polizei zu alarmieren. Tim läuft weiter zum nächsten Zimmer mit der Nummer 301, in dem die Klasse 10D gerade Mathematikunterricht hat. Ein Junge hört die Knallgeräusche und ruft, da läuft einer Amok. Doch einige beginnen zu lachen. Und auf einmal steht Tim in der Tür und feuert in die Klasse. Drei Mädchen und ein Junge sterben auf der Stelle. Eine weitere Schülerin wird schwer verletzt, sodass sie später an ihren Verletzungen sterben wird. Dann verlässt Tim den Raum, schließt die Tür und lädt seine Pistole nach. Während er mit routinierten Handgriffen Munition nachlädt, ruft eine Schülerin der Klasse 10D die Polizei an. Doch ein Gespräch kommt nicht zustande, denn Tim macht erneut die Tür auf und schießt. Der Beamte hört im Hintergrund 6 Schüsse. Einer trifft das Mädchen. Dann verlässt Tim erneut den Raum. Nina, von der ich zu Beginn gesprochen habe, ist zu dieser Zeit im Kopierraum, weil sie gerade eine Freistunde hat. Gemeinsam mit 2 weiteren Referendarinnen bereitet sie gerade eine Stunde vor, als eine weitere Lehrerin dazukommt und aufgeregt fragt, was passiert, da es die ganze Zeit knallt. Nina geht mit 2 Kolleginnen nach oben, um nachzusehen. Während Nina und eine Kollegin an der Tür des Zimmers 305 lauschen, entdeckt die dritte Frau Tim, der ziellos zwischen den Räumen 301 und 317 umherschlendert. Doch als sie kurz zu ihren Kolleginnen blickt, steht Tim auf einmal vor ihnen. Die Referendarin schreit »Rennt« und springt in großen Sätzen die Treppe hinunter. Doch ihre Kolleginnen folgen ihr nicht. Es sind Zehntelsekunden, die ihnen das Leben kosten. Über ein Telefon erreicht die überlebende Referendarin die Rektorin. Diese ruft in den Hörer, alle Zimmer sollen geschlossen werden, da dies der Krisenplan so vorschreibt. Dieser lautet nämlich folgendermaßen. Versuchen Sie ruhig zu bleiben. Suchen Sie sofort Deckung. Verstecken Sie sich bzw. bringen Sie sich in Sicherheit. Kommen Sie nicht zu früh aus der Deckung oder dem Versteck. Flüchten Sie, sofern es die Situation zulässt. Absolute Lebensgefahr im Einwirkungsbereich des Täters. Schließen Sie sich im Klassenzimmer ein und verbarrikadieren Sie sich. Wir haben schon mal über den Krisenplan in eurem Schulhaus gesprochen. Vielleicht haben das ja nicht alle mitbekommen. Könntest du nochmals sagen, was sie euch zum Fall eines Amoklaufs vorgeschrieben haben?
Okay, also ich habe gerade auch an das gedacht, an wie es bei uns in der Schule abläuft. Und bei uns ist es einfach so, dass wir die Handys nicht benutzen sollten, weil das halt auf uns aufmerksam machen könnte. Sei es, also auch wenn das Handy auf lautlos ist, kann es ja sein, dass man dann aus Versehen irgendwie die Musik anmacht oder sonst irgendwie ein Geräusch mit dem Handy oder man stellt irgendwie das Licht ein oder so. Irgendwie könnte das einfach zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Darum dürfen wir das auch nicht machen. Wir müssen einfach, also wir haben eine App, eine Krisensituations-App und da müssen wir den Notruf rausgeben. Der geht ohne Telefon, das ist dann so ein SMS, das geht an das Krisenteam und die wissen dann Bescheid. Und dann kommt ein SMS auch an alle Lehrpersonen und also wirklich an alle Lehrpersonen und auch an Schulleitung und Sekretariat. Aber nur ein SMS und einfach da, wo drin steht, dass es zu einem Amoklauf kommt und dass wir uns an das an die Abläufe des Krisen-Apps halten sollen. Wie gesagt, sollten wir ja die Handys nicht benutzen, darum finde ich das halt ein bisschen fragwürdig, weil dann erwarten sie ja doch, dass wir aufs Handy schauen. Aber es geht, glaube ich, mehr darum, wenn man halt noch gar nicht mitgekriegt hat, dass da einer rumläuft, dass man dann halt noch vielleicht kurz das sieht und sich verbarrikadieren kann, weil das ist dann Schritt Nummer 1, dass wir uns verbarrikadieren. Wir sollten die Kinder möglichst unter die Fensterbänke setzen, also so, dass sie von den Fenstern und den Türen weg sind. Vor allem, falls er durchs Fenster oder durch die Tür schießen sollte, sind sie dann, also weil sie halt so tief unten sind, normalerweise schießt man ja auf Brusthöhe und dann wären sie nicht in der Schusslinie drin. Also sogar wenn er durchs Fenster schießen würde, müsste er ja abwärts schießen und das macht man ja im Normalfall nicht und so sind sie eigentlich am sichersten. Man muss einfach möglichst schnell alles, was man findet, Pulte, Tische, Stühle, Regale vor die Tür stellen, dass der nicht reinkommen kann, weil nur abschließen nützt halt meistens nichts. Dann müssen wir einen Zettel ausfüllen mit unserem Namen, also die Klassenlehrperson, wie viele Kinder drin sind. Also nicht ausfüllen, wir müssen das auf einen Zettel schreiben und wie viele verletzt sind, wie vielen es gut geht und meine Handynummer. Und die muss ich dann ans Fenster kleben, sodass man es von außen lesen kann, falls dann die Polizei kommt oder Rettung kommt, dass sie halt wissen, wo sie anfangen oder ja, also keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau, warum das so ist, aber ich kann mir halt vorstellen, dass sie dann vielleicht, wenn sie jetzt sehen würden, bei mir sind von 23 Schülern 15 verletzt und bei anderen ist niemand verletzt, dass man halt bei uns mit der Evakuierung anfängt. Ja, und bei uns ist es einfach so, wir haben noch die Kleinen, die haben ja noch selbst keine Handys, darum müssen wir da nichts beachten, aber ich weiß von meiner Mutter, die ist ja in der Oberstufe Lehrerin, dass sie dann die Handys der Schüler einsammeln müssen, damit auch die Schüler nicht auf dumme Gedanken kommen und irgendwie die Eltern anrufen oder so, was ja sehr süß gemeint ist, aber es kann halt einfach die ganze Gruppe in Gefahr bringen. Ja, genau. Also so ist das bei uns.
Ja, das klingt wirklich logisch, so wie du es auch gesagt hast. Und wie ist denn das mit der App? Also kommt da trotzdem ein Ton, auch wenn du das Handy auf lautlos hast, oder bekommst du es dann gar nicht mit?
Nein, anscheinend ist die App lautlos, also die Push-Benachrichtigungen sind ausgestellt. Man bekommt halt wirklich nur die SMS, aber ich glaube, wir hatten letztens einen Probealarm und da hatte ich mein Handy auf laut, weil es noch morgen war, also vor der Schule. Und dann habe ich halt das Handy immer noch auf laut, damit ich höre, falls mir irgendwie die Eltern anrufen oder so. Und ich glaube, ich habe da einen Ton bekommen, halt vom Handy, den ich auch bei einer normalen SMS bekommen würde.
Okay, gut, danke dir. Ich hoffe zwar nicht, dass jemand in eine solche Situation geraten wird oder schon geraten ist, aber im Fall der Fälle hoffe ich, dass diese Tipps trotzdem auch helfen können. Während schon viele die Situation bemerkt haben und versuchen, sich zu retten, ist die Klasse 9b gerade im Chemiesaal mit der Nummer 317. Es ist Daniels Klasse, der zu Beginn auf dem Schulhof mit seinen Freunden auf das Ertönen der Schulglocke gewartet hatte. Soeben werden die Hausaufgaben kontrolliert und die Referendarin Sabrina bereitet einen Versuch mit Säuren vor. Zunächst können sie den Lärm nicht einordnen. Vielleicht repariert der Hausmeister gerade etwas. Auch in diesem Fall sagt ein Junge, da schießt doch jemand. Der Lehrer möchte nachsehen und geht aus dem Zimmer. Als er einige Schritte den Flur entlang läuft, bemerkt er ein Loch in der Atriumscheibe und sieht hinter dem Glas die Umrisse eines dunkel gekleideten Mannes, der gerade drei Schüsse abgibt. Sofort eilt er zurück ins Zimmer 317 und befiehlt den Schülern, in den Nebenraum zu flüchten, während Sabrina die Tür abschließen soll. Doch nicht mal eine halbe Minute später steht Tim vor der Tür und gibt zwei Schüsse ab. Ein Schuss trifft eine Schülerin, der andere Sabrina. Tim geht weiter, schießt in anderen Schulzimmern auf weitere Schüler und Schülerinnen. Einige versuchen zu fliehen, steigen die Feuerleiter hinunter, springen die letzten 2 Meter zum Boden. Währenddessen schwankt die getroffene Schülerin des Zimmers 317 mit einer Schussverletzung in den Nebenraum und bittet den Lehrer, nach der Referendarin zu sehen. Dieser läuft direkt rüber, findet sie liegend neben dem Experimentiertisch. Sie blutet am Arm, an der Brust und an der linken Wange. Obwohl er auf sie einredet und sie bittet, durchzuhalten, antwortet sie nicht. Der Lehrer versucht, sie wiederzubeleben, doch Sabrina ist tot. Tim hat innerhalb weniger Minuten 12 Menschen erschossen. Als die Winde der Polizei eintrifft, haben sie ziemlich schnell die Strategie, den Amokläufer zu stoppen. Außerdem verständigen sie das Polizeipräsidium in Stuttgart. Erwin Hettger und sein Inspekteur machen sich sofort auf den Weg. Drei Beamte betreten das Schulgebäude und formieren sich gerade, wie sie es im Amok-Training gelernt hatten. Dafür bilden sie wie ein Dreieck, zwei schauen dabei nach vorne, einer sichert nach hinten. Doch die drei Beamten bemerken nicht, dass Tim eine Etage höher steht und auf sie runtersieht. Wieder streckt Tim die Arme durch und drückt ab. Knapp verfehlt er einen der Polizisten. Tim dreht sich weg und möchte fliehen. Die Beamten wollen ihm hinterher. Auf der Treppe sehen sie die ersten beiden Leichen und geben sofort einen Funk nach draußen. Doch da das Gebäude verwinkelt ist, verlieren sie schnell den Kontakt zum Täter. Dann bekommen sie über Funk eine Nachricht. Draußen seien Schüsse zu hören gewesen. Der Täter hat vermutlich das Gebäude verlassen. Tim schafft es, über das Gelände des benachbarten psychiatrischen Krankenhauses zu flüchten und erschießt dort einen Gärtner. Gegen 9.50 Uhr gelangt er auf den Parkplatz und läuft auf einen Wagen zu. Mit vorgehaltener Waffe zwingt er den Fahrer, ihn aus der Stadt zu bringen. Die Polizisten beginnen zu dieser Zeit mit den Befragungen von den Schülern und Lehrpersonen. Tims Schwester hat gleichzeitig Italienischunterricht im Gymnasium, das sich neben der Albertville-Realschule befindet. Aus den Fenstern sehen die Schüler Polizeiautos. Dann kommt eine Lehrerin rein und sagt, jemand sei amok gelaufen. Jedoch solle sich niemand Sorgen machen, weil die Türen des Gymnasiums verriegelt seien. Die Klasse bekommt immer mehr Informationen darüber, was passiert ist, und einige weinen. Tims Schwester beginnt, die anderen zu trösten. Sie ruft ihre Mutter an und informiert sie, dass es vielleicht etwas später werden könnte, bis sie nach Hause kommt, weil jemand amok gelaufen ist. Dann klingelt ihr Handy. Ihre Freundin ist dran und sagt, bevor du es von anderen erfährst, will ich dir sagen, es geht ein Gerücht rum, dass dein Bruder es war. Tims Mutter ist gerade in der Küche und macht sich Sorgen nach dem Anruf, den sie von ihrer Tochter erhalten hat. Sie denkt nicht daran, dass Tim der Täter sein könnte, aber vielleicht ein Opfer. Um 10.47 Uhr ruft sie ihren Mann Jörg an. Er soll Tim aus der Schule abholen, sie werde schon mal dort anrufen und ihnen Bescheid geben. Als sie um 10.49 Uhr in Tims Schule anruft und die Lehrerin überrascht fragt, Tim, der war heute gar nicht in der Schule, wussten Sie das nicht? Wird er ganz anders zumute. Sie schaut aus dem Fenster und sieht immer mehr Polizisten, die sich versammeln. Mehrmals versucht sie, Jörg und auch Tim zu erreichen, doch niemand geht ran. Dann wählt sie den Notruf, um zu sagen, dass vor ihrem Haus Polizisten seien und sie Angst habe. Auch Jörg macht sich mittlerweile Sorgen, weil Tim nicht erreichbar ist. Doch auch er denkt nicht daran, dass Tim etwas Böses gemacht haben könnte, sondern dass ihm etwas zugestoßen ist. Als er um 11:15 in seinen Mercedes steigt und losfährt, bemerkt er, dass er von Polizisten verfolgt wird. Er denkt an die vielen Waffen in seinem Haus, an Tim, an die Nachrichten im Radio. Dann hält Jörg an und steigt aus. Beamte kommen ihm entgegen und sagen ihm, dass Tim unter Verdacht stehe, einen Amoklauf begangen zu haben. Alles kommt ihm wie in einem Albtraum vor. Eigentlich glaubte er, sich mit den Waffen im Schrank vor Einbrechern schützen zu können. Doch jetzt ist alles ganz anders gekommen. Jörg soll seiner Frau anrufen und ihr mitteilen, dass sie aus dem Haus kommen solle. Um 11:05 öffnet sich die Tür und Ute kommt total verängstigt raus und läuft ihrem Mann in die Arme. Dann stürmt das SEK das Haus, doch Tim ist nicht da. Sie finden aber seinen Personalausweis und können um 11.26 Uhr eine genaue Täterbeschreibung über Funk weitergeben. Ich habe eine kurze Durchsage. Der Täter Tim K. ist 1,80 Meter groß und hat braune Augen. Er ist 1991 geboren. So wie es aussieht, ist er Brillenträger und hat dunkle Haarfarbe. Der Täter ist nicht in der Wohnung und immer noch auf der Flucht. Tim und seine Geisel sind nun schon über eine Stunde unterwegs. Immer wieder fahren Polizeiautos an ihnen vorbei, was Tim sehr nervös macht. Igor, die Geisel, versucht immer wieder, die Polizei auf sich aufmerksam zu machen. Er ist nicht angeschnallt, blinkt, verdreht seinen Kopf unnatürlich, doch nichts hilft. Schließlich schafft er es in einer Kurve, aus dem Auto zu springen und zu fliehen. Ninas Mutter ist gerade mit der jüngeren Tochter im Supermarkt, als sie vom Amoklauf in der Albertville-Realschule hören. Zu Beginn habe ich von Nina erzählt, der Referendarin, die eigentlich an diesem Tag krank war, doch einfach zu viel Verantwortungsbewusstsein hatte und trotzdem zur Arbeit ging. Unverzüglich machen sich die beiden auf den Weg zur Realschule, vor der sich mittlerweile Einsatzkräfte, Journalisten und Schaulustige tummeln. Sie werden zum Informationszentrum verwiesen, das in der angrenzenden Stadthalle provisorisch eingerichtet wurde. Ninas Mutter fragt dort nach ihrer Tochter, doch bekommt nur die Antwort, dass es nicht gut aussehe. Und obwohl sie mehrmals nachfragt, bleibt es bei derselben Antwort. Dann ergreift ihre jüngere Tochter das Wort. »Mama, begreifst du es nicht? Die wollen dir sagen, dass Nina tot ist.« Ihre Mutter bricht zusammen. Während in der Stadthalle weitere Familien die tragischen Todesnachrichten bekommen, macht sich Erwin Hedger ein Bild vom Tatort. Er läuft durch die Schulzimmer und es sieht aus, als ob einige Jugendliche sich über ihr Heft beugen. Doch bei genauerem Hinsehen wird ihm bewusst, dass sie mit Kopfschüssen hingerichtet wurden. Als Jugendliche befragt werden, die sich im Nebenraum des Chemiezimmers versteckt hatten und sich teilweise übereinander legen mussten, berichten diese, dass sie durch das Fenster sehen konnten, wie andere Schüler und Schülerinnen über die Feuerleitern flüchteten oder aus den Fenstern sprangen. Um 11:15 endet die Flucht von Tim im Gewerbegebiet von Wendlingen. Tim läuft ins Autohaus Hahn und erschießt einen Autoverkäufer und dessen Kunden. Dann verlässt er das Autohaus durch die Hintertür. Immer mehr Polizisten treffen ein, denn auch aus dem Autohaus haben sie einen Notruf erhalten. Über dem Autohaus dreht sogar ein Polizeihubschrauber seine Runden und nimmt mit der Kamera auf, was in den nächsten Minuten passieren wird. Ein Mann läuft vom Hinterausgang des Autohauses über den Parkplatz in Richtung der benachbarten Firma Ritter Aluminium. Der Geschäftsführer sieht, dass ein bewaffneter Mann auf das Gebäude zukommt und schafft es gerade rechtzeitig, die Tür zu verriegeln. Tim schießt, aber trifft den Geschäftsführer nicht. Nun beginnt ein Schusswechsel mit der Polizei, weil diese ihn eindeutig als Täter identifizieren können. Vorher konnten sie wie noch nicht einschreiten, weil er nicht geschossen hatte und sie waren sich nicht sicher, was er trägt, weil sie hatten ja die Schüler befragt und auch die Lehrpersonen nach dem Amoklauf. Aber das Problem war, dass diese unter Schock standen und immer wieder etwas anderes sagten. Und jetzt, da er wieder geschossen hat, wissen sie, dass er es wirklich ist. Tim läuft auf dem Parkplatz der Firma Ritter Aluminium auf und ab. Irgendwann hebt er seine Hand nach oben, setzt sich auf den Boden und schießt sich 12:24 selbst in den Kopf. Doch wer war Tim K.? Tim K. kommt am 26. Juli 1991 in Waiblingen per Notfallkaiserschnitt zur Welt. Seine ersten Lebensjahre verlaufen unproblematisch, meist ist er mit seiner Mutter zu Hause, während der Vater arbeitet. Seine Eltern beschreiben ihn als lebenslustigen, freundlichen Jungen, der manchmal etwas schüchtern ist. Obwohl er selbst nie von schlimmeren Krankheiten betroffen ist, begleiten ihn die Krankheiten seiner Eltern und Großeltern. Die Leiden seiner geliebten Familie und der Tod seines geliebten Großvaters im März 2003 belasten Tim sehr, doch nach außen zeigen kann er das nicht. Er ist nämlich nicht gut darin, Emotionen zu zeigen. Tim hat den Traum, und auch seine Eltern, dass er mit seinem Hobby, dem Tischtennis, Karriere machen kann. Er trainiert sogar in einem Verein und macht immer wieder an Wettbewerben mit. In der Schule werden seine Noten immer schlechter, doch er kann oft von seinen Siegen erzählen, wiederum ohne groß Emotionen zu zeigen, und die anderen hören ihm höflich zu. Doch die gewünschte Anerkennung und Bewunderung bleibt aus. Und das ist genau das, was Tim sich so sehr wünschen würde und um das er noch lange kämpfen wird. Tim ist wirklich gut in dem, was er macht und gewinnt ein Turnier nach dem anderen. Doch wenn er mal verliert, kann er nicht damit umgehen und sucht immer wieder nach Ausreden, zum Beispiel seinen miesen Schläger. Und natürlich bekommt er dann einen neuen, denn seine Eltern schlagen ihm eigentlich keinen Wunsch aus. Auch sein Vater Jörg ist sehr ehrgeizig und so bekommt Tim für jedes gewonnene Spiel 20 Euro. Bei jedem verlorenen Spiel jedoch wird er von seinem Vater zum Beispiel als Pfeife beleidigt. Sein letztes Spiel spielt er am 7. März 2009, 4 Tage vor dem Amoklauf. Er verliert. Als Tim 15 Jahre alt ist, kauft seine Mutter ihm das erste Computerspiel namens Counter-Strike, das ab 18 Jahren zugelassen ist. Tim spielt bei seinen Ballerspielen immer den Mörder oder Terroristen, nie den Polizisten. Auch zielt er im Spiel nie auf die Körper seiner Opfer, sondern immer auf die Köpfe. Andere Kinder spielen nicht gerne mit ihm Computerspiele, da sie gegen ihn keine Chance haben. Und auch wenn wir uns an den Anfang des Falls erinnern, Tim mochte nicht nur brutale Computerspiele, sondern auch Horrorfilme. Bei dem bleibt es aber nicht, denn Jörg ist Sportschütze und nimmt Tim öfters zum Schießtraining mit. Tim darf damit Softairwaffen schießen üben. Nebenbei interessiert er sich dann auch mal noch fürs Armwrestling, also Armdrücken, und macht auch dort bei einigen Wettkämpfen mit. Man kann insgesamt sagen, er ist wirklich sehr ehrgeizig und möchte wirklich in diesen Sportarten, die ihm gefallen, gut sein und ärgert sich auch darüber, wenn er es nicht ist. Als er im Jahr 2002 in die Albert-Will-Realschule in Winnenden kommt, werden seine schulischen Leistungen immer schlechter. Er spricht selten, ist oft überfordert und meldet sich nie freiwillig im Unterricht. Da er trotzdem ab und zu drangenommen wird, beginnt er sich über seine Lehrer und Lehrerinnen aufzuregen. Sie würden ihn doch sowieso nur drannehmen, wenn er keine Antwort weiß. Und auch über seine Mitschülerinnen regt er sich immer wieder auf und beschimpft sie als blöde Weiber. Denn diese ziehen ihn immer wieder wegen seiner Kleidung und seiner Brille auf. Und das nicht nur morgens im Bus, sondern auch auf dem Schulhof. Und auch mit seiner Schwester hat er nichts gemeinsam. Sie ist intelligent, erfolgreich, charismatisch und beliebt, während er ein blasser Junge mit kaum wahrnehmbarer Ausstrahlung ist. Stark fühlt er sich nur, wenn er genau weiß, dass er den anderen überlegen ist, wie beispielsweise im Tischtennis oder bei Computerspielen. Und weil Tim im Gegensatz zu seiner Schwester schlecht in der Schule ist, wird er im Jahr 2007 auf Wunsch seiner Eltern bei einem Schulpsychologen abgeklärt. Das Ergebnis ist jedoch, dass die intellektuellen Fähigkeiten von Tim durchaus für die Realschule ausreichen. Im Nachhinein mag vieles vielleicht alarmierend klingen, doch heutzutage ist dies eher normal, wenn Jungs schon früh Spiele ab 18 spielen. Ich denke, das kannst du auch so bestätigen.
Ja, das stimmt, da stimme ich dir zu. Also ich kann mich noch erinnern, als mein Bruder 15 etwa war, und da war der Amoklauf in Norwegen und da ist halt auch rausgekommen, dass der Schütze Videospiele ab 18 gespielt hat und mein Bruder wollte genau zu dieser Zeit Call of Duty und meine Mama hat es ihm dann verboten, genau darum, weil sie halt dann doch nochmal Angst bekommen hat, aber das ist jetzt schon wieder 10 Jahre her, aber jetzt in dieser Zeit ist das überhaupt nicht mehr ungewöhnlich, dass Jungs schon, ich würde sagen, schon fast meine Schüler, die schauen zum Teil, halt die schauen jetzt schon Harry Potter, das ist ab 14 und sie sind zum Teil 8 und dann hat man halt wie keine Steigerung mehr und darum muss man dann halt schon mit 16 oder noch früher schon Videospiele ab 18 spielen, leider.
Genau, ich kann mich auch erinnern, als ich meine Klasse unterrichtet habe, da hat auch ein Drittklässler, ich meine, der ist etwa 9, auch Fortnite gespielt und solche Sachen und ja, das, die haben auch noch mit jüngeren Kindern darüber gesprochen, das heißt, die haben so jung angefangen, wo ich mir einfach denke, sorry, aber das sind keine geeigneten Spiele für so junge Kinder, aber irgendwie ist es wirklich nichts Unübliches mehr in der heutigen Zeit.
Ja, aber ich würde es halt trotzdem, also ich persönlich würde es jetzt nicht unterschreiben und ich glaube, ich würde es meinen Kindern auch verbieten. Ich weiß nicht, wie sehr man sich halt dann gegen den Gruppendruck wehren kann, aber ich bin auch kein Freund davon, dass meine Schüler, die Drittklässler zum Teil schon Handys haben. Finde ich halt einfach nicht okay. Ich finde, es muss halt doch noch gewisse Regeln geben, die man halt hat, bis man 18 ist oder 16 ist oder so. Und ich meine, diese Spiele, genauso wie auch Filme, die haben ja bewusst eine Altersbeschränkung, dass man dann keine Albträume hat oder halt irgendwie ein verstörtes Wahrnehmungsbild oder so, weil man halt dann wirklich noch zu jung ist, um das zu verarbeiten. Ja, es hat ja einen Grund und dann verstehe ich halt einfach nicht, wieso das jetzt plötzlich so normalisiert wird.
Genau, da stimme ich dir absolut zu. Also wenn ich Kinder habe, dann werde ich ihnen das auf jeden Fall verbieten. Und auch wie du sagst mit dem Handy, ich finde auch, dass es darauf ankommt, in welcher Situation. Ich meine, wenn du jetzt ein Kind hast, das einen Sport macht, in einen Verein geht und dich erreichen muss, okay, vielleicht würde ich es dann einfach mitgeben in dieser Zeit. Aber ich finde es auch nicht okay für andere Sachen, die zu benutzen und dass die einfach im Internet surfen können, dann Spiele spielen auf dem Handy. Ja, es ist ja schon erwiesenermaßen nicht gut für die Sprachentwicklung. Aber auch ansonsten denke ich nicht, dass es wirklich positive Effekte auf das Kind haben kann. Aber wie du auch schon gesagt hast, ich meine, der Druck wird ja auch immens sein in der Schule, wenn alle anderen Kinder ein Handy haben oder die anderen Kinder halt solche Spiele spielen dürfen und nur deins nicht. Aber es hat halt einen Grund, wieso dass diese Altersbeschränkung da steht. Und ich finde auch, dass das einfach nicht in Ordnung ist, dass man die einfach so übersieht quasi, also drüber hinweg sieht und das dem Kind erlaubt. Es kommt vielleicht darauf an, wenn es 1, 2 Jahre sind, okay, fände ich es jetzt auch wahrscheinlich nicht so schlimm, ja, wenn es jetzt mal 1, 2 Sachen sind. Aber ansonsten, wenn da 9 oder 10 Jahre Differenz sind, das geht doch überhaupt nicht.
Ja, das sehe ich auch so und ich kann euch eine Geschichte erzählen, das ist jetzt wirklich gerade aktuell. Mein Freund hat seinem Neffen, der ist 6 Jahre alt, seine PlayStation geschenkt, seine alte. Und auf der PlayStation ist halt die Kreditkarte von meinem Freund noch hinterlegt und sein Neffe spielt jetzt FIFA darauf. Und FIFA ist ja nicht gerade ein Horrorspiel oder so, aber ist trotzdem ab 12, weil man da halt auch online Dinge kaufen kann. Und ja, jetzt hat der, glaube ich, innerhalb von 2 Tagen 300 Franken ausgegeben mit der Kreditkarte von meinem Freund, weil sie halt da hinterlegt war. Und er hat es per Zufall gemerkt, weil, also ich bekomme auch keine Benachrichtigung, wenn etwas von meiner Kreditkarte weggeht. Ja, es hat einfach einen Grund, dass gewisse Dinge eine Altersbeschränkung haben. Und es geht nicht mal nur ums Horror oder Nicht-Horror, sondern auch genau um solche Dinge, dass man da nicht irgendwie die Kinder verlockt, dass sie sich bei Candy Crush noch ein Leben kaufen oder so. Ja, also ist eine verrückte Welt mit dem Internet.
Oh, krass, ja. Das ist auch nicht schön, eben wenn solche Dinge noch ausgenutzt werden. Und eben, also er hat es ja wahrscheinlich nicht mal so bewusst gemacht. Aber wenn dann andere Kinder das zum Beispiel ausnutzen und dann hinter dem Rücken der Eltern, ah ja, die Kreditkarte, gut, dann gönne ich mir da noch was und solche Sachen. Ja, wie du sagst, es hat einfach einen Grund, wieso da eine Altersbeschränkung steht.
Genau, ja.
Als Tim 16 Jahre alt ist, merkt er, dass etwas mit ihm nicht stimmt und beginnt sich im Internet zu erkundigen. Er händigt daraufhin seiner Mutter einen Wikipedia-Artikel aus, von dem er sagt, er wisse jetzt, was mit ihm los sei. In diesem Artikel geht es um eine bipolare Störung, eine sogenannte manisch-depressive Störung. Doch die Mutter kann ihm nicht glauben, da ihr nichts in dieser Richtung aufgefallen ist, außer dass er sich manchmal sonderbar verhält. Ute bringt ihn trotzdem zum Hausarzt und dieser stellt fest, dass möglicherweise eine bipolare Störung vorliegen könnte und gibt der Mutter daraufhin eine Liste mit Telefonnummern mit. Das Problem ist jedoch, dass die meisten Psychologen auf lange Wartezeiten verweisen oder kaum Erfahrung mit Jugendlichen gesammelt haben. Am 23. April 2008 sitzt Tim dann vor einer Therapeutin und führt das erste Gespräch mit ihr. Tim erzählt, dass er in der Schule Angst habe, etwas zu sagen, dass ihm die Welt an schlechten Tagen dunkler vorkomme, dass er lustlos sei und oft Aggressionen verspüre. Manchmal habe er einen Hass auf alle und werde am liebsten die gesamte Menschheit erschießen, doch dann lenke er sich mit Counter-Strike ab. Danach geht es ihm besser. Nach diesem Gespräch formuliert die Therapeutin folgende Hypothesen. Verdacht auf atypischen Autismus oder zwanghafte Persönlichkeitsstörung gepaart mit Spielsucht. Die Expertin erkennt im Gespräch keine akute Eigen- oder Fremdgefährdung, denn von seinen Fantasien spricht Tim in den nächsten Sitzungen nicht mehr. Das letzte Gespräch findet am 25. September 2008 statt. Erstmals erfahren die Eltern die Diagnose. Nicht wie angenommen Autismus, sondern soziale Phobie. Das heißt, er vermeidet Kontakte zu anderen, weil er Angst hat, deren Erwartungen nicht zu erfüllen. Tim will sich aber nicht helfen lassen. Lieber sucht er seine Gesprächspartner auf Foren wie quick.de. Dort schreibt er unter anderem unter den Beitrag »Noch eine Woche leben, was ist wichtig?« Ich würde da garantiert an Scheiße bauen denken, alle umbringen, man wird noch berühmt und bleibt anderen Menschen im Gedächtnis. Das würde bestimmt voll Spaß machen. Ab dem September 2008 besucht Tim die Berufsschule. Doch auch dort wird er für seine Kleidung und seine Haare gehänselt. Denn er hat an den Seiten so wie buschige Koteletten und dann wird er mit Elvis Presley quasi verglichen. Ja, und die Kinder machen sich einfach lustig drüber.
Voll fies.
Ja, sehr. In der Schule hat er also immer Probleme. Er bringt schlechte Noten nach Hause, wird für sein Aussehen runtergemacht und die Mädchen mögen ihn nicht. Er weiß nicht mal, ob er sich eigentlich eine Freundin wünscht oder nicht. Auf einer Seite wünscht er sich das schon, auf der anderen Seite hat er halt auch einen Hass einfach auf Mädchen. Anfang 2009 werden die Eltern dann zu einem Gespräch gebeten, wo es wieder um Tims schlechte Leistungen geht, aber auch um das Thema Pokern. Weil er spielt oft Online-Spiele und gibt da auch Geld aus. Jörg sagt daraufhin einfach, dass bei Tim keine Gefahr bestehe, dass er abhängig werde, er selber würde auch gerne Poker spielen und damit war das Thema abgehakt. Nach Tims Tod stellt ein Psychiater fest, keiner wusste wirklich, wer er war und wie er lebte. Nicht einmal seine Eltern, die ihn seit Geburt an kannten und ihm bedingungslos vertrauten, wussten von seiner düsteren Seite. In den folgenden Wochen müssten 15 Familien ihre Liebsten zu Grabe tragen. Am 11. März 2009 starben 8 Schülerinnen, ein Schüler, 3 Lehrerinnen, ein Gärtner, ein Autohausverkäufer und sein Kunde. Viele Eltern, die ihre Kinder verloren hatten, schließen sich einem Aktionsbündnis an und kämpfen für die Verschärfung des Waffenrechts, was ihnen teilweise sogar gelingt. Mit großkalibrigen Sportwaffen darf nur noch ab 18 Jahren geschossen werden. Nach der tragischen Tat wird die Albertville-Realschule umgebaut, damit in keinem der Klassenräume, die zum Tatort wurden, unterrichtet wird. Stattdessen gibt es jetzt eine Bibliothek, einen Gedenkraum und ein Café, damit jeder selber entscheiden kann, ob er oder sie die Räume betreten möchte oder nicht. Das war's jetzt mit dem Fall. Es ist wirklich ein sehr schlimmer Fall, ich denke, für viele Menschen, weil alle waren schon in der Schule und wenn man sich so etwas vorstellt, ist es einfach wirklich schrecklich.
Ja, und ich denke, gerade so für uns als Lehrpersonen ist es einfach, ich meine, jeder war mal in der Schule, aber wir sind es immer noch und ich habe halt so, wirklich, das ist so meine Horrorvorstellung. Ich glaube, das habe ich auch beim Beslan-Fall im Podcast schon gesagt. Ja, also das finde ich einfach das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen könnte, dass ich in einen Amoklauf gerate und zwar nicht mal wegen meinem Leben, sondern wegen dem der Kinder. Und ja, ich finde es halt so unfair, wie es eine Person schafft. Er hat an dem Tag 15 Leute umgebracht. Also ich unterstütze überhaupt nicht, aber ich muss einfach sagen, dass ich, ja, also es ist halt schon krass, was Mobbing auslösen kann, aber trotzdem, dass es keine Rechtfertigung ist, dass man dann den Leuten das Leben nimmt oder sich selbst. Also man sollte auch sich selbst nicht das Leben nehmen, weil man gemobbt wird, logischerweise. Man muss halt immer auch sehr darauf achten, dass man die Täter, also die vorherigen Täter, also diese Mobber, die Mädchen, die da gemobbt waren, da haben sie vielleicht nichts Schlimmes gesagt, aber es reichen einfach so kleine Dinge aus. Und wenn man die tagtäglich hört, ja, dann ist es einfach irgendwann nicht mehr lustig. Und ich finde einfach, da muss man auch schon hinschauen, dass es überhaupt nicht so weit kommt. Oder auch zu einem Selbstmord hätte ja auch sein können, dass er jetzt nicht da noch in der Schule rumgeballert hätte, aber sich einfach selbst eben in den Kopf geschossen hätte von Anfang an. Und das wäre ja auch nicht okay gewesen. Also ich möchte ihn jetzt hier auch nicht in Schutz nehmen, weil ich finde es einfach nicht okay, wenn jemand in einem Tag 15 unschuldigen Menschen das Leben nimmt. Vor allem ist er ja dann noch aus der Schule rausgegangen und hat dann auch dort noch Menschen das Leben genommen. Aber ich finde einfach so Amokläufer, das ist so etwas Schlimmes und meistens bringen sie sich danach ja selbst um, sodass man sie auch nicht mehr zur Rechenschaft ziehen kann. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass das für die Eltern sehr, 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 sehr schlimm war, weil eben, wie schon gesagt, 15 Familien haben da ihre verstorbenen Geliebten zu Grabe tragen müssen, aber die Familie von Tim musste auch jemanden zu Grabe tragen. Und ich denke, man traut sich dann nicht so in dieser Menge mitzumischen oder halt irgendwie zu sagen, hey, wir sind auch Opfer, weil es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, nein, ihr seid keine Opfer, es war euer Sohn, wenn der nicht gewesen wäre, wäre es gar nicht so weit gekommen. Dabei können ja die Eltern nichts dafür eigentlich. Also ich finde es einfach so, ja, es ist einfach so verzwickt, das Ganze. Sicher nichts Schönes, ein Amoklauf, ganz sicher nicht, aber es ist wirklich einfach nur verzwickt und eine absolut blöde Situation, ohne dass ich jetzt hier fluchen möchte. Ja, also das wünsche ich einfach niemandem, dass so etwas im Leben von jemandem passiert.
Ja, es ist echt schrecklich und du hast es auch schon angesprochen. Ich meine, Mobbing kann so viel in einem Menschen auslösen und das heißt nicht nur Mobbing in der Schule, sondern auch Cybermobbing, weil vor allem, sobald es übers Internet geht, dann sind ja alle mutiger quasi und können mehr ihre Meinung sagen, weil sie sich ja hinter ihrem Profil quasi verstecken können. Und dazu habe ich noch einen Fakt gefunden, und zwar habe ich gelesen, dass in Frankreich künftig Mobbing auch mit Gefängnis bestraft werden könnte. Ich weiß jetzt noch nicht, wie definitiv das ist, aber auf jeden Fall könnte es sein, dass man da wirklich einen Schritt weiter geht und dies auch bestrafen wird.
Ah, krass. Also das finde ich jetzt, je nach Alter finde ich es angebracht. Ich denke jetzt so in der Unterstufe, Oberstufe, weiß nicht. Ich denke, da sind sie halt auch zum Teil erst 12, 13, 14. Ist vielleicht noch ein bisschen früh für Gefängnis, aber je nach Mobbinggrad finde ich es halt, ja, irgendwo auch angebracht, dass sie einfach mal die Strafe sehen, weil es gibt Mobbingfälle, wo einfach nichts mehr etwas bringt. Und also wir haben jetzt gerade einen an der Schule, wo wirklich ein Mädchen aufs Gröbste gemobbt wird, aber nicht vor uns der Person, sondern immer hintenrum. Und das ist ja das Übliche, oder? Machen ja die meisten klugen Köpfe, die mobben. Und also die Familie möchte jetzt das Mädchen aus der Schule nehmen. Wobei wir halt finden, warum sollte jetzt das Opfer gehen und nicht die Täter? Aber wir haben halt keinen Beweis, dass es das wirklich gibt. Also Mobbing ist einfach so etwas Schwieriges. Ich sag's euch, du weißt es ja, Larissa, aber wenn man eine Lehrperson ist, man kann immer von außen sagen, ja, warum haben das die Lehrer nicht gemerkt, haben die ihren Job nicht gemacht und so. Aber es ist so schwierig, auch auf das noch zu achten. Es gibt gewisse, ich denke, so Jungs, die sind meistens ein bisschen dumm, wenn ich das jetzt mal so sage. Die machen es auch vor den Lehrpersonen. Und bei Jungs ist es auch schnell vorbei. Die prügeln sich und dann ist meistens alles wieder gut. Habe ich jetzt auch wirklich so live erlebt. Und ich kann euch sagen, das ist wirklich, größtenteils ist das der Fall bei den Jungs. Aber die Mädchen, die sind so hinterhältig. Also Mädchen sind wirklich gefährlich, wenn es um Mobbing geht. Und die können auch so gemein sein. Und sie ziehen dann auch Jungs mit rein, wenn sie älter werden. Ja, finde ich einfach so ein schwieriges Thema. Aber ich denke, es ist sicher mal ein Versuch wert, da auch mit Gefängnisstrafe zu drohen.
Ja, genau. Und vor allem auch in Tims Fall. Ich meine, es war ja auch im Schulbus, es war auf dem Pausenhof. Später war es auch an der Bushaltestelle einfach. Es war immer wieder das Problem, auch in der Berufsschule. Und ich meine, es ist ja nicht nur so, dass Kinder und Jugendliche gemobbt werden. Es gibt ja auch noch Mobbing am Arbeitsplatz. Und deswegen finde ich das echt gut, dass Frankreich da so ein Beispiel quasi für andere Länder mal beginnt zu sein und sagt, hey, das geht einfach nicht, weil klar, du siehst es ja physisch nicht, was diese Person für Leiden mit sich trägt, aber psychisch kann das so viel in einem Menschen auslösen und so viel kaputt machen. Und ja, ich finde das einfach schrecklich. Und klar, es rechtfertigt natürlich nichts, was gemacht wurde. Und egal, wie psychisch krank man ist, ich meine, hey, wer bist du, dass du über andere Leben entscheiden kannst, ob die jetzt noch leben dürfen oder nicht? Das geht ja auf gar keinen Fall. Aber ich denke einfach, dass ja, die Hilfe, manchmal muss man Leute einfach noch mehr dazu bringen, dass sie sich Hilfe holen und dass vielleicht in der Gesellschaft mehr akzeptiert werden sollte, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass man ja in der Gesellschaft noch nicht so richtig wie akzeptiert wird manchmal, wenn man solche therapeutische Hilfe quasi braucht, weil man sich ja dann eher so als schwach darstellt und nicht mehr so stark ist, weil man ist ja psychisch krank, weil auch Tim, er wollte sich ja dann gar keine Hilfe holen, obwohl er wusste, dass er diese bipolare Störung hat. Und das ist einfach traurig, wenn man halt bedenkt, dass einem Menschen geholfen werden könnte und das nicht getan wird.
Ja, das sehe ich auch so. Und was ich halt noch anmerken möchte, jetzt bei deinem Fall spezifisch, das Waffengesetz, das finde ich echt gut, dass da etwas gelaufen ist, weil ich habe mir schon, als du erzählt hast, gedacht, muss man wirklich eine Waffe im Haus haben, um sich gegen Einbrecher zu schützen? Ich verstehe die Angst. Ich denke mir auch manchmal, wenn ich so wieder mal so einen Schreckmoment habe, wo ich mich einfach fürchte oder das Gefühl habe, oh, ich glaube, da ist ein Geräusch, das ich jetzt nicht zuordnen kann, ist da jetzt jemand eingebrochen oder so, dann denke ich mir schon, manchmal wäre doch gut, wenn ich jetzt irgendwie ein Pfefferspray oder irgendetwas hier hätte, wo ich mich wehren könnte. Aber ich denke, in meisten Fällen, wenn es hart auf hart kommt, hast du einfach gar keine Zeit mehr, um nach der Waffe zu greifen oder die zu suchen, vor allem wenn du sie in irgendeinem Schrank hast. Jetzt stell dir mal vor, du sitzt im Wohnzimmer und da kommt einer rein, was ja sein kann. Und dann kannst du ja auch nicht sagen, ja, warte, ich hole schnell meine Waffe oder so. Und dann hast du die eigentlich für nichts im Schrank, einfach nur damit du dich sicher fühlst. Und eben das hat es ja ausgelöst, dass Tim so leicht an diese Schusswaffen gekommen ist, weil sonst wäre das wahrscheinlich gar nicht passiert. Darum finde ich das halt schon auch noch einen wichtigen Punkt in dem ganzen Fall. Und wie wir auch schon diskutiert haben, halt die Videospiele, wo ich immer noch der Meinung bin, es gibt einen Grund, dass die halt noch nicht ab 15 schon sind, weil man könnte ja sagen, ja, okay, ist ja nur ein Spiel. Also ich denke, das checken die Kinder schon. Aber ich denke, es hat halt wirklich den Hintergrund, dass man nicht die Leute motivieren will, sozusagen. Zum Beispiel bei Grand Theft Auto, das ist ja auch so ein super beliebtes Spiel oder mal gewesen zu unserer Zeit. Da läufst du ja als Spieler auf die Straße und klaust Autos, verprügelst Menschen, schlägst Frauen, machst andere Dinge mit Frauen, die nicht okay sind. Und das ist einfach, du bekommst dann noch Punkte dafür. So, ja, du hast das nächste Level erreicht und so. Es gibt einen Grund, dass das erst ab 18 ist, weil 18-Jährige können sich eher denken, ja, das ist nicht die Realität oder halt gesunde 18-Jährige können das. Aber ein 14-Jähriger kann das vielleicht noch gar nicht und verbindet das dann mit, ja, das ist cool, wenn ich das auch mache im echten Leben. Boah, schau mal, ich setze das Videospiel in die Realität um. Ja, ich denke, das sind halt doch auch noch wichtige Faktoren in dem Fall jetzt.
Da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und ich finde auch, in Tims Fall ist ja das Schreckliche auch, dass sein Vater noch im Schützenverein war und dass für ihn das ja eigentlich wie Normalität war. Sein Vater hat ja auch mit Waffen geschossen. Er hat Tim mitgenommen. Er hat irgendwie keine Ahnung, was für ein Waffenarsenal gehabt. Sie hatten im Schlafzimmer Waffen. Sie hatten im Keller Waffen. Tim hatte diese Soft-Air-Gewehre und Pistolen an der Wand hängen. Ich meine, das war schon recht so wie verharmlosend, würde ich jetzt sagen. Ja, aber es sind einfach die Umstände, die alle zusammengekommen sind, die einfach schrecklich sind. Und ich hoffe einfach, dass das nicht mehr passiert, dass wir nicht mehr von solchen Sachen hören müssen, weil ja, das ist etwas vom Schrecklichsten, was es gibt.
Ja, das denke ich wirklich auch. Und wie du auch schon gesagt hast, ich hoffe, dass sich jetzt da ein bisschen was geändert hat. Ja, und irgendwann dann hoffentlich auch bei uns mit dem Mobbing, dass man einfach weiß, wie man diese Kinder, die einfach nie auf nichts mehr hören und da einfach weitermachen, skrupellos, dass man da einfach etwas in der Hand hat, mit denen man sie strafen kann. Ja, vielleicht wird dann die Welt noch zu einem ein bisschen besseren Ort.
Hoffentlich, ja. Aber dann würde ich sagen, kommen wir zu einem etwas fröhlicheren Thema und erwarten deine Schulgeschichte.
Ja, ich habe euch eine ganz kurze Schulgeschichte heute. Ich denke, der Fall ist schon lang genug gewesen. aber ist wirklich wieder etwas Süßes passiert. Und zwar wieder meine Erstklässler. Die sind einfach noch so klein. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals irgendwie so noch unreife Erstklässler hatte. Das hat seine Vor- und Nachteile. Vorteile sind, ich kann euch lustige Geschichten erzählen. Nachteile sind, im Unterricht ist es sehr schwierig, die zu handeln. Aber einer von denen, der hat letztens, sind wir im Kreis gesessen, da machen wir halt immer so Einstiegssequenzen, Rituale am Morgen, vor dem Start und so. Und wir sind da, ich habe gerade die Hausaufgaben erklärt, dann sind sie halt alle da gesessen und ich habe eine Klassenassistenz, das ist eine erwachsene Frau, sie ist sogar älter als ich, aber mega cool. Und sie ist da halt für einen Schüler zuständig, der den Sonderschulstatus hat und, aber sie. Ja, es hat genug Schüler da drin, die, wo ich halt wirklich froh bin, dass ich sie als Unterstützung habe. Und sie ist neben dem einen Schüler gesessen und der hat sich wieder so an ihr angelehnt und so sein Gesicht an ihrem Pullover gerieben. Also so auf eine Art, was mega süß, so wie eine Katze, müsst ihr euch vorstellen, die sich so an ihrem Herrchen reibt.
Mir ist genau auch die Katze in den Sinn gekommen. Also auch meine
Ja,
Katzen, die
genau.
reiben sich ja immer mit dem Kopf.
So süß. Ja, das machen einfach die. Ja, die Tiere oder vor allem Katzen. Aber dann hat er den Vogel abgeschossen und zwar hat er dann so zu ihr geflüstert. Er so, kannst du mich am Rücken kraulen? Und auf Schweizerdeutsch sagt man zu, also hat er gesagt, kräbele, ob er sie ihn am Rücken kräbele kann. Das ist so leichtes Kratzen, halt wirklich kraulen, so wie wenn er gesagt hätte, kannst du mir den Rücken krauli oder so, halt noch das süße Wort dazu. Und das war so süß. Wir haben einfach nur noch gelacht, weil, ja, wie soll man da ernst bleiben, wenn der das voll im Ernst meint, dass sie ihm den Rücken krault, währenddem wir die Hausaufgaben besprechen? Ist ja normal, oder?
Aber so süß wieder mal.
Ja.
Oh, vielen Dank für diese Schulgeschichte. Die hat mir auf jeden Fall den Abend verschönert und ich kann jetzt mit einem besseren Gefühl ins Bett gehen.
Ja, das freut mich. Danke dir auf jeden Fall für den Fall. Es war bis jetzt mein absoluter Favoritfall, den du gebracht hast. Ich fand es wirklich mega spannend. Du hast das so schön erzählt, wenn ich das so sagen kann. Also man konnte es sich wirklich bildlich vorstellen. Weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber für mich als True Crime Fan, ich fand es wirklich mega, mega spannend heute.
Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, ob das positiv ist. Aber vielen Dank auf jeden Fall. Ich habe mir Mühe gegeben und ich kann auch das Buch empfehlen. Und zwar heißt das Buch Der letzte Schultag von Göran Schattauer. Also, falls ihr das lesen möchtet, das ist wirklich sehr detailliert beschrieben. Ich habe natürlich nicht das gesamte Buch beschrieben. Das hat beinahe 200 Seiten, aber ich habe echt viel über also von diesem Buch über diesen Fall erfahren. Es war wirklich interessant zu lesen. Ich kann es echt weiterempfehlen. Ciao!
Tschüss!